Boah, leck mich im Arsch, Max. Leck mich im Arsch. Warum machen wir den Blödsinn eigentlich noch, wenn niemand auf uns hört? Wenn wir versuchen, hier irgendwas Gutes zu machen, aber die Welt sich einfach entscheidet, nee, machen was Schlechtes.
Ja, die hatten wahrscheinlich auch keine Lust, dass wir wieder mal mansplainen.
Ja, wahrscheinlich hätten wir einfach gar nicht anfangen sollen mit diesem Mansplaining, den Leuten zu erklären, was ethisch korrektes Verhalten ist und was nicht. Das ist halt ihre Meinung und das müssen wir respektieren.
Besonders in Videospielen. Es muss doch auch mal okay sein, richtig scheiße zu sein.
Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Videospiele-Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde. Mit mir diskutiert mein lieber Freund Max.
Hallo.
Ich bin Johannes und wir würden heute echt gerne über ein total wichtiges und weltbewegendes Thema im Videospielebereich reden. Nur das Problem ist, die gibt es momentan nicht so wirklich, oder?
Nee, wir sind in einem Loch, was ziemlich paradox erscheint. Ich weiß nicht, ob wir zu sehr damit beschäftigt sind, dass jetzt tatsächlich gerade Spiele rauskommen. Denn wir sind ja im Spätherbst angekommen.
November, im typischen Spielemonat eigentlich.
Genau, also
Spieleveröffentlichungsmonat. Ne?
Gestern ist Dishonored 2 rausgekommen. In 3 Tagen kommt Watch Dogs 2 raus. Vor einer Woche oder zwei, irgendwann innerhalb der letzten 2 Wochen, ist Call of Duty Infinite Warfare rausgekommen. Es ist Titanfall 2 rausgekommen, auch wenn es niemand mitbekommen hat. Es ist Battlefield 1 rausgekommen im Laufe des letzten Monats. Also wir werden geradezu überschüttet an großen Titeln. Nur das sind alles Titel, wo es nichts Besonderes zu erzählen gibt. Das heißt nicht, dass die Spiele schlecht sind. Keinesfalls. Da sind alles hochqualitative Spiele. Da kann man dann in manchen Bereichen streiten, wo mehr und wo weniger Qualität in welchen Bereichen dieser Spiele vertreten ist. Aber es sind alles keine schlechten Spiele oder Enttäuschungen. Sie sind aber gerade eben inhaltlich da. Sie sind einfach nur da.
Ja.
Da hilft es auch nicht, dass Ubisoft gesagt hat, ja, Watch Dogs 2 will have a relevant story. Ja, habt ihr zu Watch Dogs 1 gesagt, naja, ist halt eine Story da. Nee, weil das sagen, welcher Publisher würde denn sagen, naja, die Story haben wir jetzt mal so kurz hingerotzt. Das sagt ja keiner.
Beim ersten Titanfall, muss ich gerade dran denken, gab es ja zwar auch irgendwie so eine Story, aber die wurde ja im Multiplayer-Teil erzählt, also trat auch so ein bisschen in den Hintergrund. Sprich, da ist es eigentlich schon viel bemerkenswerter, dass Teil 2 jetzt eine Story hat. Also in Form einer Einzelspieler-Kampagne. Aber ja klar, also niemand würde erwarten, dass ein Ubisoft-Spiel gerade auch nicht irgendeine halbwegs okaye Story hat.
Ihr wisst ja, wir hacken gerne mal rum. Wir sehen das übrigens eher positiv im Sinne von, wir erwarten mehr, weil wir Ubisoft auch mehr zutrauen, weil sie es auch durchaus schon bewiesen haben, dass sie es besser können. Aber es war jetzt nie ihr ganz großes Problem, dass sie totale Schrottstorys gemacht haben. Da war tatsächlich das erste Watch Dogs aber einer der Tiefpunkte der jüngeren Ubisoft-Geschichte.
Wir machen jetzt halt mal Story.
Aber viel interessanter in Sachen Story ist für mich der Punkt, dass ich das Gefühl habe, die Spieldesigner wissen zwar, was sie sich als Setting unter Science Fiction vorstellen, aber so wirklich, die Storys sind eigentlich überhaupt nicht Science Fiction. Die könnten auch im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, heute, vor 30 Jahren, im Kalten Krieg, was weiß ich wann spielen. Die Möglichkeit dessen, eine Art Dystopie oder Utopie wirklich darzustellen, wird in meinen Augen überhaupt nicht genutzt, wenn man sich Infinite Warfare und auch Titanfall 2 ansieht.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass Science Fiction sehr oft eben verstanden wird als Military Science Fiction, ja, weil man da immer diese Action-Komponente mit drin hat. Selbst eine Serie wie Star Trek, die jetzt wirklich nichts mit sehr wenig mit Military zu tun hat, ist ja auch immer actionbetonter geworden. Und sowas wie die Sternenflotte hat ja auch viel was von einer militärischen Seestreitmacht und so weiter. Also da gibt es schon Parallelen. Aber ich glaube, das ist eben genau das, was die Leute erwarten. So Raumschiffe, Laser und Piu-Piu-Piu und Explosionen. Das ist halt am einfachsten zu machen, wenn du dieses Setting nimmst, der Military Sci-Fi, das bietet sich bei einem Shooter wie Call of Duty, bietet sich das ja auch an. Und selbst sowas, so ein sehr gutes Science-Fiction-Spiel, also das Science-Fiction als Worldbuilding, als Was-wäre-wenn-Situation oder Erforschung einer Was-wäre-wenn-Situation ernst nimmt, wie Mass Effect beispielsweise, ist ja im großen Zusammenhang eigentlich auch Military Sci-Fi, weil du ja Commander Shepard spielst. Also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, naja, es ist halt Call of Duty. Und letztlich, das wissen wir schon seit Fallout 1 und der sonoren Stimme von Roel Perman, War never changes.
Aber das heißt ja nicht, dass die Umrisse, die Randerscheinungen um den Krieg rum oder warum Kriege entstehen oder wie du eine Gesellschaft auch darstellen kannst, in der der Krieg stattfindet, dass du das nicht irgendwie interessanter machen kannst. Also wenn Science Fiction wirklich nur heißt, es sieht alles ein bisschen moderner aus, dann muss ich zugeben, dass mir tatsächlich die Retro-Science Fiction à la Fallout lieber ist. Also die sich anfühlt wie Alternate History, also alternative Geschichte, wo einfach alles ein bisschen anders gelaufen ist. Cyber und Steampunk sind ja auch gute Beispiele dafür. Gut, Steampunk ist nicht futuristisch für uns, aber Steampunk ist oftmals futuristisch für die Zeit, in die die Story dann gesetzt wird.
Ja, also ich meine, man muss natürlich auch gucken, dass bei Spielen wie Call of Duty Infinite Warfare, ich meine, die haben jetzt ja auch mehrere Zukunftsszenarien, sag ich mal, ausprobiert, so in Black Ops und in Advanced Warfare und auf jeden Fall in den ganzen Settings, die sie bisher ausprobiert haben, ist es ja immer so ein bisschen ein anderes Zukunftsszenario gewesen. Und bei Call of Duty Infinite Warfare haben sie ja jetzt gesagt, we go to space. Das war zwar, glaube ich, schon letztes Jahr so ein bisschen da, aber diesmal haben sie gesagt, so, packen wir das in den Vordergrund. Aber letztlich, natürlich, warum es zu Konflikten kommt, warum es zu Kriegen kommt, auf diesem Maß wie oder in diesem Zusammenhang, wie es ein Call of Duty braucht, mit epischen Szenarios und Explosionen und Bumm und Krach. Naja, das sind dann halt immer so diese Welt- oder intergalaktischen Krieger, ne? Die müssen halt so eine Größe haben. Deswegen war vielleicht auch Modern Warfare für viele so was ganz Interessantes, weil es nicht mehr diesen riesigen Wumms-Faktor hatte, sondern wirklich so ein kleinerer Konflikt mehr oder weniger war. Und damit viel nachvollziehbar.
Was du jetzt gerade sagst, ist schon wichtig, weil so wie du es erst gesagt hast, vor Modern Warfare 2 war deine Aussage ja mehr, na, Call of Duty können wir uns halt schenken, weil die Serie darauf pocht, dieses große Epische zu machen, was du überhaupt nicht mehr wahrnehmen kannst aufgrund der ganzen Explosion. Es macht nur noch Bumm und der Inhalt ist sekundär. Oder siehst du eine Hoffnung, dass die Serie tatsächlich sagt, nee, wir machen jetzt eine 180-Grad-Drehung, so wie zum Beispiel Resident Evil ja scheinbar derzeit auf der Stelle kehrt macht und gleichzeitig alles wegwirft, was sie jemals gemacht haben, um einfach was anderes zu probieren? Oder meinst du, naja, an und für sich Zukunftsszenario, Vergangenheitsszenario, alles völlig egal, weil Call of Duty zu groß geworden ist, um sich kleine Szenarien zu erlauben. Das wäre für mich jetzt die spannende Frage.
Ja, natürlich, da hast du recht. Also durchaus sehe ich ein, dass ich mir da auch ein bisschen selbst widersprochen
also
habe.
Also das ist jetzt auch überhaupt nicht gegen dich, denn es stimmt ja. Und ich meine,
klar.
Modern Warfare ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Also ist natürlich die Frage, haben die noch ein Interesse?
Was ich mir eigentlich wirklich wieder wünschen würde, und ich glaube, das ist, das lese ich auch in vielen Kommentaren, wenn über Call of Duty berichtet wird, und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis das auch wieder versucht wird, halt wieder einen guten, wirklich guten Zweiten Weltkriegs-Shooter zu spielen. Weil ich glaube, da ist ganz viel erzählerisches Potenzial da, wenn man eben nicht versucht, so diese heldenhafte Geschichte zu erzählen, wie es eben Call of Duty bzw. Medal of Honor damals eben versucht haben, sondern wirklich mal versucht, so die Geschichte eines Soldaten weiterzuverfolgen und was dieser Mensch erlebt und welche Grausamkeiten er sieht, beispielsweise. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man in Videospielform, also das wird dann zwar eher so Walking Simulator mäßig, aber das hatten wir ja auch schon mal durchexerziert in diversen Spielemomenten, beispielsweise bei Metro 2033 jetzt, oder Metro 2034 funktioniert das ja hervorragend, diese ruhigen Momente, dass man also auch in einem Call of Duty Zweiten Weltkriegs-Shooter beispielsweise ein Konzentrationslager befreien kann und dann sieht halt, was für eine Tragödie das war. Also da ist ganz viel erzählerisches Potenzial, was momentan noch ein bisschen brach liegt. Und ich glaube, es ist tatsächlich Zeit, dass man sich mit einer gewissen Demut diesem Thema wieder widmet.
Aber meinst du nicht, dass vielleicht dann die Stimmen wieder laut werden, ach, Zweiter Weltkrieg, das haben wir doch jetzt schon so oft durchgelutscht? Oder meinst du, es ist jetzt gerade wieder dieser Zyklus von, keine Ahnung, 5 bis 7 Jahren vorbei, wo wir keine oder fast keine Zweite Weltkriegs-Shooter hatten, dass sozusagen wieder bei den Jungen eine neue Gamer-Generation alt genug geworden ist für solche Shooter und die Alten sagen, ach ja, wär mal wieder nett.
Zum einen, ja, glaube ich, ist dieser Zyklus mittlerweile vorbei. Call of Duty, das erste Call of Duty.
Mhm.
Und das erschien 2003. Das heißt, das ist schon über 10 Jahre her, ist 13 Jahre her. Und ich glaube, also deswegen kann man das durchaus sich trauen. Das letzte große Zweite Weltkriegsspiel in der Serie war World of War und das World at War. Und das ist 2009 erschienen, also auch vor knapp 7 Jahren. Gott, die sind alle alt. Leck mich am. Und also das zum einen und zum anderen, ich glaube, dass das Medium aber auch vor allen Dingen das Genre des First-Person-Shooters erwachsen genug geworden ist, um das Thema tatsächlich angemessen umzusetzen.
Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe schon eher das Gefühl, dass der Shooter gerade auch jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr wieder sehr viele Vertreter hatte, die auf die Retro-Schiene gehen und zwar in jeglicher Hinsicht. Also man schaue sich Doom an.
Ja, was wäre das beste Beispiel, genau.
Was, ich sag mal so, im Vergleich zum originalen Doom ist es natürlich progressiv, aber gleichzeitig, Doom weiß genau, was es sein will und Doom will nicht sein, worüber du dir mehr als 3 Gehirnzellen kaputt machen musst. Da darf man wahrscheinlich von Prey schon mehr erwarten, was angekündigt wurde. Das könnte ein positiver Vertreter sein, aber ich sehe bei vielen First-Person-Shootern schon noch, dass sie sich in Tropes verfangen, die unglaublich, mir fällt jetzt nur der englische Ausdruck wie so oft ein, juvenile ist. Ich sag jetzt mal kindsköpfig.
Pubertär.
Ich denke auch, also ich habe ja jetzt doch einen großen Teil von Wolfenstein New Order durchgespielt und Wolfenstein New Order macht interessant Dinge storytechnisch innerhalb eines First-Person-Shooters. Ist auf jeden Fall insgesamt ein besseres Beispiel. Aber aus manchen Sachen bricht das Spiel bewusst nicht aus. Und ja, wen das nervt und wen das stört, warum man auf sowas rumreiten soll. Aber Blazkowicz ist eine Wunscherfüllung, ist eine absolute Wunscherfüllung. Blazkowicz ist der Aria schlechthin. Nur er ist auf der guten Seite.
Und deswegen ist es so geil, dass der große blonde, blauäugige, breitschultrige, riesig bekinnte Mann Nazis abschlachtet.
Ja, ja,
aber so, das finde ich ja halt, aber du hast recht. Sorry, jetzt fanboy ich wieder so ein bisschen rum für Wolfenstein. Storytechnisch ist es halt echt so ein bisschen subversiv.
Du, deswegen sage ich
ja. Und in vielen Sachen auch ein bisschen subtil und das ist das Coole daran.
Du, ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden, das Spiel, aber der Punkt bleibt bestehen, dass die Leute, die das Spiel stehen, erneut mit, ich bin der perfekte Charakter. Und das ist unglaublich, es gibt wenig, was langweiliger ist. Und du hast recht, da sind viele kleine Elemente, die man sich man kann viel aus dem Spiel rausholen, aber es ist super leicht, auch dieses Spiel zu spielen und zu denken, naja, ich bin halt der Geilste. Und naja, ich bin halt der Geilste ist für mich der langweiligste Ansatz in Videospielen, den es gibt und das ist ein Ansatz, den ich immer noch in sehr vielen Spielen sehe. Deswegen habe ich jetzt übrigens auch Wolfenstein als Beispiel genommen, weil Wolfenstein in meinen Augen schon ein ziemlich guter Vertreter in der Sparte First-Person-Shooter ist. Aber selbst bei so einem guten Vertreter sehe ich immer noch, dass sie es nicht schaffen, eine interessantere oder eine abwechslungsreichere Perspektive zu erschaffen. Also weil wenn dein Charakter schon sprechen kann, dann kannst du dich ja sowieso lösen von dieser, das ist eigentlich nur dein Avatar, sondern dann ist es mehr, ich erlebe das Abenteuer dieses Charakters durch seine Augen, was viele Leute ja nicht, dann lustigerweise nicht verstehen. Ich erinnere mich an ein paar Diskussionen zu Bioshock Infinite, wo es hieß, ja, da hat Booker ja gar nicht gemacht, was ich wollte. Und dann so, ja, soll er auch nicht. Denn du spielst gerade Bookers Geschichte. Und nicht, du spielst einfach und du kannst machen, was du willst. Das ist kein Free-for-All. Das ist kein, wie diese Infektion, die wir gerade haben, wenn ich in Reviews lese, um mal kurz in ein anderes Genre zu gehen, immer wenn ich lese, it's not real open world. Als würde das irgendwas besser... What does that even mean? Also, dass du siehst, dass Leute sich bei Ideen aufhängen, dass sie in der vollen Kontrolle sind. Und ich denke, dass das FPS immer noch Spielern zur Genüge freier Hand lässt oder zu viel freier Hand lässt, sich einfach mal geil zu finden. Und das ist halt, ist mal ganz nett für zwischendurch, aber für mich nichts, wo ich sage, da will ich jetzt länger als, keine Ahnung, 5-6 Stunden dran sitzen. Insgesamt.
Ich finde halt, dass eben diese eine Rückkehr zum Szenario Zweiter Weltkrieg eben da eine Abwechslung bieten könnte. Also dass man halt einfach ein bisschen mehr auch sich traut, vielleicht auch ein bisschen experimentiert, was man narrativ und erlebnismäßig eben mit diesem Medium machen kann. Aber das ist halt ein Wunschgedanke ins Blaue hinein und mal schauen, ob man da was hört. Mal gucken, wohin das nächste Call of Duty, an dem ja schon gewerkelt wird, uns führt. Vielleicht ist es Black Ops 4, vielleicht ist es aber auch was anderes.
Bad Company 3. Also das wäre dann Battlefield.
Das wäre allerdings tatsächlich, das würde ich auch kaufen.
Also, wie gesagt, ich will dir diesen Wunschgedanken auch gar nicht absprechen. Ich habe nur
ich würde mich echt freuen über einen neuen Brothers in Arms Teil, weil ich das Gameplay einfach von dieser Spieleserie mag.
Solange es nicht von, ist es nicht Gearbox?
Das ist
Solange es nicht von Gearbox gemacht wird.
Nee, bisher haben sie es ja, haben es ja schon gut gemacht eigentlich.
Nee, das muss aufhören. Diese positiven Ausreißer von Gearbox, die sie immer wieder vor der Insolvenz retten. Nee, den muss das THQ-Schicksal ereilen und dann machen wir alles platt und bauen neu auf. Da sehe ich mehr Potenzial. Ohne einen gewissen Herren, den Meister des Bullshits, an der Spitze von dem Verein. Aber gut, jetzt, bevor wir komplett abschweifen, das nur so ein paar Gedanken dazu, was Shooter derzeit eigentlich machen, ob Shooter vielleicht mal wieder zurück ins Zweite Weltkriegs-Setting gehen könnten. Wie gesagt, ihr habt bei mir gemerkt, mir ist das Setting eigentlich recht wumpe, nur müssen Shooter sich in meinen Augen was einfallen lassen, um nicht das gleiche Bum-Bum zu sein. Wobei, und das haben wir jetzt natürlich nicht angesprochen, dazu kommt, wie wichtig ist es überhaupt den Spieldesignern? Weil Multiplayer und Season Passes für 50 Euro und da kommt das Geld dann her. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast. Und bevor ich jetzt einfach mal eigenmächtig schließe, sag ich zwar schon mal Tschüss, aber vielleicht will Johannes ja noch was sagen.
Nö, ich finde das schon okay. Ein kurzer Podcast. Vielleicht habt ihr gemerkt, tatsächlich uns fehlt momentan so ein bisschen ein kleines Thema. Nachdem wir uns die letzten Wochen ja eigentlich die Themen wirklich rauspicken konnten. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass auch die Videospielindustrie so ein bisschen unter einer Nachwahllähmung leidet.
Wollten wir nicht drüber reden.
Egal, ob sie jetzt, in den USA sitzen oder nicht. Deswegen hoffen wir einfach, dass nächste Woche es mehr gibt, über das wir uns unterhalten können. Dass wir alle weitermachen können. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss.